Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler schon seit 12 Jahren und Immobilienmakler aus Leidenschaft. Und ich begleite andere Immobilienmakler bei mehr Erfolg in der Immobilienbranche und ich begleite auch Quereinsteiger in die Immobilienbranche reinzukommen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Marcel Keller. Der Marcel ist heute bei mir im Interview. Er ist 40 Jahre jung. Er ist stolzer Vater von einem 5-jährigen Mädchen und einem 8-jährigen Jungen. Er wohnt heute mit seiner Familie in München und hat zuvor in Karlsruhe und davor in Stuttgart gelebt. Er hat eine Bankausbildung gemacht und dazu hat er noch studiert an der European Business School zum Thema Nachlassplanung. Später hat er dann bei einer Privatbank gearbeitet und Unternehmer bei Immobilieninvestments beraten. Er hat 2015 bereits seine erste Immobilie oder seine ersten Immobilien gekauft in Leipzig und Berlin und hat seine Leidenschaft zu seinem Beruf weiterhin verfolgt und 2017 ist er in die Selbstständigkeit gestartet. Lieber Marcel, schön, dass du heute da bist, dass wir denn hier miteinander sprechen können.
Ja, besten Dank, Carsten, an dich und herzlichen Dank für das familiäre Entree von dir.
Ja, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Ich meine, unser Hauptthema heute ist ja das Thema Denkmalimmobilie. Ich habe schon mal einen Podcast dazu gemacht und ich habe einfach extrem viel Zuspruch bekommen und bin froh, dass wir heute mal in das Thema auch tiefer einsteigen können.
Ja, wie bin ich zur Denkmalimmobilie gekommen? Das ging eigentlich nahezu über Nacht. Und zwar, ich habe neben dem Thema Nachlassplanung an der EBS, an der European Business School, noch Finanzökonomie studiert. Und da wurde die Stuttgarter Privatbank aus dem Studium raus auf mich aufmerksam und hat gesagt, Marcel Keller, mit Ihnen könnten wir uns ein Projekt vorstellen. Kommt zu uns nach Stuttgart in die Privatbank und wir starten hier eine interessante Unternehmerberatung aus der Wirtschaft und aus der Medizin. Und du bist bei uns verantwortlich für das Thema die Immobilie als reine Kapitalanlage. Und ja, mit diesem Hintergrund, mit dieser, nennen wir es Einladung, habe ich natürlich gerne zugesagt und bin nun seit 2013 fokussiert in der Beratung von Unternehmern, Führungskräften, Manager. Und es war auffallend, dass das komplette Klientel irgendwie doch gleich war. Zum einen waren es immer Männer. Frag mich nicht, warum. Es waren immer Männer. Und zum Zweiten, beruflicher Erfolg war gegeben, wenig Zeit, wenig Wissen im Immobilienbereich. Man kann sich ein bisschen Infos suchen über Google, aber an die Insights kommst du nicht dran. Und was bei allen auch gleich war, alle liegen in der Spitzensteuer. Das bedeutet, immer gehen 45% meines hart verdienten Euros ans Finanzamt. Und da haben wir den Menschen die Hinweise gegeben, es gibt spezielle Vehikel in der Immobilienwelt, wo wir gezielt deine Steuerlast optimieren, sprich reduzieren können. Und so kam ich eigentlich über Nacht in das Thema rein. Und ja, es ist super, es ist Wahnsinn, es ist genau das, was mir Spaß macht.
Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, dass das Thema Denkmalimmobilie doch steuerlich so interessant ist. Man könnte ja schon fast sagen, du übernimmst dann eine Funktion als Steuerberater, was du ja nicht machst. Aber mir ist ja selber auch erst vor ein paar Jahren klar geworden, gerade was die Abschreibung angeht und auch die eigene Steuerlast, wenn man eine Denkmalimmobilie sich anschafft. Das ist aber vielen anderen gar nicht klar. Wie gehst du denn, sag ich mal, davor, jetzt auch neue Kunden zu finden? Und ich glaube, was für die Zuhörer bei uns im Podcast extrem interessant ist, ist natürlich, wie du überhaupt an die Immobilien rankommst und wie du am Ende des Tages deine Kunden auch zufriedenstellst.
Es waren jetzt einige Punkte auf einmal. Ja, wie immer im ersten Step. Ich sag mal, bei jedem von uns tickt ja die Uhr und das meiste und immer zur gleichen Zeit. Und der Vorteil bei der Denkmalimmobilie ist, wir können dieses in Anführungszeichen Uhrticken beeinflussen. Denn gerade auf der Steuerseite, ich bin kein Steuerberater, ich darf auch nicht steuerlich beraten, aber ich kann steuerliche Hinweise geben, die dann ein Steuerberater bestätigen darf. Das bedeutet, wenn man die Immobilie aus steuerlicher Sicht ins Auge fasst, dann sagt der Gesetzgeber, man muss die Immobilie über 50 Jahre steuerlich aktivieren. Man darf jedes Jahr 2% seines Wertes als negative Einkunft in der Steuer angeben. Und diese 50 Jahre... Die AFA, korrekt, richtig, richtig. Ja. Und diese 50 Jahre, diese Uhr, die tickt, die können wir beeinflussen, in der wir uns eine Immobilie suchen, die zum einen denkmalgeschützt ist oder zum zweiten in einem innerstädtischen Sanierungsgebiet liegt. Dann haben wir den Vorteil, dass wir aus den 50 Jahren AFA, in Klammer Abschreibung, tatsächlich runterrassieren dürfen auf 12 Jahre. Nicht die komplette Immobilie, sondern die Sanierungskosten. Und wenn man nun in das Thema einen Tick tiefer einsteigt, dann weiß man, dass bei einem Immobilieninvestment in einer eine Denkmalimmobilie der Sanierungsanteil bei ca. 80-70% des kompletten Kaufpreises liegt. Und das ist natürlich ein hoher zeitlicher Vorteil. Und Zeit bringt ab und zu auch noch einen Euro mit. Und das ist der große Vorteil, der Zeitgewinn in der Abschreibung.
Jetzt habe ich mich in das Thema ja auch ein bisschen schon eingearbeitet. Ich glaube, was wirklich total interessant ist, ist für Unternehmer, die irgendwo Einkünfte haben, sei es denn jetzt aus Angestelltenverhältnissen oder eben aus der Selbstständigkeit, dass die steuergemindert werden können. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
Ja, das kann ich erklären. Lass uns beim Unternehmer anfangen. Ein Unternehmer bezieht seine Einkünfte oftmals aus selbstständiger Tätigkeit. Nehmen wir hier ein Salär von 200.000 Euro Einkommen. Und wenn wir dann gezielt in eine Denkmalimmobilie investieren, zum Preis von beispielsweise 300.000 Euro, dann gelingt es uns Jahr für Jahr, das zu versteuernde Einkommen allein durch diese Investition um rund 20.000 Euro zu reduzieren. Das bedeutet 200.000 Einkünfte aus seiner selbstständigen Tätigkeit, 20.000 erzielen wir Abschreibungsverluste aus Vermietung und Verpachtung. Summa summarum erzielen wir auf dem Buchwert nur noch 180.000 Einkünfte und diese 20.000 Euro bei 45% Steuersatz bringen uns halt relativ schnell mal 9.000 Euro Cash, Barkralle im Geldbeutel. Und bisher hat mir jeder bestätigt, dass wenn die Euros im eigenen Geldbeutel tanzen, dass das ein schöneres Gefühl wäre, wie wenn man sie ins Finanzamt überweist.
Ja, klar.
Ja, kennst das du, ne? Ist,
ja. Ja. Ich habe selber auch einige Immobilien und jetzt noch keine Denkmalimmobilien, aber ich glaube schon, dass das hier ein ganz, ganz wichtiges Thema ist einfach.
Ja, und das Ganze funktioniert natürlich auch bei einem Angestellten. Wenn er Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit hat, funktioniert es genauso. Wir dürfen immer in die Verrechnung der einzelnen Einkunftsarten gehen und somit unser zu versteuerndes Einkommen reduzieren. Und das Ganze vorweggenommen ist eine Garantie, dass das funktioniert. Das ist eine Art Steuerparadies im Einkommensteuergesetz, § 7h, 7i. Da kann man sich da querlesen. Und da steht die Garantie drin, dass wenn du dich an die Spielregeln hältst, und das machen wir, dass dir dieses Ziel zu 100% gelingt.
Mhm. Für den Angestellten ist das aber genauso interessant, ne?
Richtig. Der Angestellte erzielt seine Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Und somit gehen wir genauso in die Querverrechnung und ziehen unsere 20.000, 30.000, 50.000, je nachdem, wie hoch und clever wir investieren, von unserer Steuer ab und entschulden dann unsere Wohnung. Allein über den Mieteingang und über den Steuervorteil können wir unsere Wohnung lockerlässig jedes Jahr Stück für Stück entschulden. Und das ist ein schöner Nebeneffekt.
Ich glaube, was vielen Zuhörern vielleicht auch gar nicht klar ist, es gab früher natürlich auch irgendwelche Investmentmodelle, von wegen man kauft irgendwie eine Wohnung und hat dann irgendwie negativen Cashflow und hat dadurch seine Steuerersparnis. Das ist ja bei der Denkmalimmobilie gar nicht gegeben, weil bei der Denkmalimmobilie, soweit ich das verstanden habe, ist es ja so, dass die Investitionen, die auf das Denkmal zurückzuführen sind, also auf den Denkmalschutz, die lassen sich halt anders abschreiben und gegen das eigene Gehalt aufrechnen.
Das ist genauso korrekt. Eine Stadt weist ein Objekt in interessanter Lage als Denkmalschutzobjekt aus. Das macht eine Stadt aus dem Grund, weil die sagen, die Immobilie in der Straße ABC, die muss unser Stadtbild erhalten. Mhm. Und wenn du, lieber Bauträger, lieber Investor, dich an unsere Spielregeln hältst, wir harmonisieren miteinander, dann beteilige ich mich an den Sanierungskosten und du darfst alles steuerlich geltend machen. Ja. Und das ist die Garantie dabei. Früher kennt man noch das Thema Ostimmobilien. Da gab es nur ein Thema, rund 89, 90 die Ecke. Dieses Thema war, in der Finanzsprache spricht man von Event-Driven. Event-Driven bedeutet, da gab es nur ein Thema für mich und das ist die Steuerersparnis. Man war richtig geil drauf, Steuern zu sparen. Koste es, was es wolle. Und koste es, was es wolle, war das Endergebnis. Man hat irgendwie JWD, Jan 2 draußen gekauft. Es war gar keine Immobiliensubstanz da. Man hat die Lage nicht geprüft, die Bildung, die Infrastruktur, die Digitalisierungsthemen und. Und deswegen hat man krasse Immobilienverluste eingefahren. Und da gibt es weitere Beispiele. Aber da lag es daran, dass man wirklich nur steuergeil war. Mhm.
Ja, ich meine, so eine Denkmalimmobilie, die kann sich ja in sich tragen und auch einen positiven Cashflow haben, also mehr Miete einbringen, als sie wirklich kostet. Aber dass man dann im Gegenzug natürlich die ganzen Kosten, die man anfänglich halt hatte, noch gegen seine Einkünfte gegenrechnen kann, das ist, glaube ich, einfach so dieser Gamechanger, wenn man sich damit mal tiefer auseinandersetzt.
Ja, das ist eine Riesenportion, die da auf dich zukommt, auf einen positiven Effekt. Die Mietrendite, die ist in guten Lagen, in Großstädten, die ist nicht mehr bei 3, 4, 5%. Da ist der Markt zu weit weggeschritten. Da gibt es andere Parameter mittlerweile. Aber wir erzielen in vernünftigen Lagen immer noch 2-3% Mietrendite. Und jetzt, Carsten, entsteht der Fehler der meisten Interessenten. Die drücken nämlich den Knopf nur auf die Mietrendite. Und genau das ist der Fehler. Die Mietrendite wird immer Vorsteuer berücksichtigt. Wenn ich den Business Case zu Ende denke und ich weiß, dass die Mietrendite mir eine positive Einkunftsart fördert und meine Schuldzinsen und meine Abschreibung mir diese wieder nivelliert und ich in die negative Einkunft auf Buch gehe, dann weiß ich, dass mein Nachsteuerwert viel höher ist wie mein Mietwert, in den ich zu Beginn reingehe. Es ist eigentlich ein Trichter, gerade bei Angestellten, wenn ich auf mein Gehalt schaue, oben kommt brutto rein, unten kommt netto raus. Und bei der Immobilie kann ich es andersrum gestellen. Ich drücke unten das Netto rein und hole oben das Brutto raus. Und das ist Königsklasse, wenn man sich hier bewegt.
Ja. Was sind denn so deine Kunden, die du betreust?
Kunden sind, ich habe es zu Beginn gesagt, tatsächlich 100% Männer. Frag mich nicht, warum. Ich habe bei LinkedIn schon mal einen Aufruf gemacht, wo sind die Frauen? Bis heute kam immer noch keine zum Investieren. Und, ich berate Unternehmer, Führungskräfte und Manager, weil man hier weiß, dieses Klientel ist beruflich erfolgreich, verdient ein hohes Salär. Hohes Salär bedeutet, wenn ich verheiratet bin, 110.000 Euro bin ich bereits in der Spitzensteuer und ledig bereits ab 55.000. Und ich habe den ein oder anderen Euro auf der hohen Kante. Es gibt Familien, die, ich sag mal, finanzieren noch ihr Eigenheim, verheiratet, 2 Kinder, geben die Schuldzinsen an die Bank und haben trotzdem 20.000 Euro Liquidität und wir bauen uns nebenher noch Vermögen auf und nutzen genau dieses Steuerparadies.
Was muss man so beachten, wenn man so eine Denkmalimmobilie anschaffen möchte oder erwerben möchte?
Ja, die Frage ist gut. Vorsicht beim Einkauf. Das kann ich immer wieder sagen. Sei vorsichtig beim Einkauf. Es ist schwierig, an die guten Objekte dran zu kommen. Ich sage im Denkmalbereich immer an die Schmuckstücke. Warum? Es ist ein interner Markt im Immobilienmarkt. Das bedeutet, du findest die Immobilien nicht bei ImmoScout, nicht bei ImmoWelt, nicht bei ImmoNet, nicht bei eBay-Kleinanzeigen, sondern du brauchst einen Marktzugang. Mhm. Die Eindringung in dieses Netzwerk Denkmalimmobilien ist extrem wichtig. Sonst bezahlst du, und das kann ich dir schriftlich geben, bezahlst du einen zu hohen Preis. Das ist so. Das heißt, seit 2013 habe ich mir einen Marktzugang mit Bauträgern und Projektierern deutschlandweit aufgemacht. Ich mache laut meinen Kunden ein sauberes Geschäft, werde ab und an weiterempfohlen. Und so ist es auch bei Bauträgern, wo der eine Bauträger mir die Tür zum nächsten aufmacht. Und wenn du in dieser Spielwiese drin bist, dann kannst du es dir erlauben, zum einen Objekte sausen zu lassen, hinter denen du nicht stehst, weil du weißt, entweder prüft die nicht der TÜV, entweder sind die in der falschen Lage, entweder ist der Preis überzogen und der Bauträger nimmt sich gleich mal den Steuervorteil mit noch weg vom Investor. Ja. Und auf der anderen Seite kann ich es mir auch erlauben, dem ein oder anderen Interessenten mittlerweile abzusagen, weil wir uns in einem Netzwerk bewegen, wo wir einfach Exklusivität groß schreiben.
Wenn du jetzt von Bauträgern sprichst, weil ich finde so, das ist für viele auch, glaube ich, unklar. Denkmalimmobilien gibt es halt nicht nur als Einfamilienhäuser. Ich denke mal, du konzentrierst dich da eher auf Eigentumswohnungen, eben Teileigentum, was vermittelt wird, ne?
Ja, genau. Wir, oder der Bauträger kauft ein Mehrfamilienhaus, beispielsweise ein 10-Parteien-Haus und gliedert es auf in 10-mal eine Wohnung. Und wir, der Investor, der Interessent und ich, wir picken uns gezielt eine Wohnung raus innerhalb des Hauses und investieren in diese. Der Prozess, und das ist das Allerwichtigste, dass das Steuerparadies, der Steuervorteil auch funktioniert. Wir sind verpflichtet, die Immobilie im Rohbauzustand, im Altbauzustand zu kaufen. Wenn wir bildlich sprechen, wir investieren in eine Ruine. Das klingt zuerst mal krass und man denkt, was soll ich damit? Doch genau der Prozess vom Kauf dieser Ruine hoch in die Entwicklung, ich sage immer gerne, wir drehen die Immobilie einmal auf links in einer Dauer von 12 bis 18 Monate. Und wenn der Investor wieder kommt und fährt an seine Immobilie, der meint wahrscheinlich, der saß in einer Zeitkapsel. Mhm. Weil dann steht er nahezu vor einer Neubauimmobilie. Es ist die Hülle, noch Denkmal, auf neu getrimmt, aber innen drin ist alles neu. Und dieser Prozess, da ist erforderlich, diesen Weg, diese 18 Monate circa, den musst du gehen. Und dann hast du auch die Garantie, dass die Steuererleichterung greift.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, die zeitliche Achse, dass man hier nicht einfach sagt, ich erwerbe die Immobilie, habe sofort den Steuervorteil, sondern die muss erstmal hergestellt werden, ne?
Richtig. Es ist vergleichbar wie mit dem Neubau. Mhm. Den sofortigen Cashflow erzielst du nur beim Bestandsobjekt, wenn du beim Nachbarn klingelst und sagst, hör zu, ich kaufe dir dein Haus ab, hier hast du dein Geld, ab morgen zahlst du Miete. Das besteht nur dann, wenn ich auf dem Gebrauchtmarkt kaufe. Es ist bei den Fahrzeugen genauso. Da drückst du auf den Knopf und fährst du weg.
Baust du. Ja. Jetzt so das technisch mal voneinander kriegen. Also ich habe die Ruine, die ich kaufe, habe dafür einen Kaufpreis. Und du bietest dann letztendlich das All-Inclusive-Paket an, weil der Bauträger dann auch diesen Prozess ab Kauf bis zur Fertigstellung begleitet, sodass dann auch das Investment, was noch zu tätigen ist und auch getätigt werden muss, über den Bauträger abgewickelt wird.
Das ist genau die Schnittstelle, die notwendig ist für den Investor, weil er kauft im Ruinenzustand und er braucht eine professionelle Begleitung. Wir müssen heute wissen, wenn wir heute kaufen, in 18 Monaten ist garantierte Fertigstellung. Das muss im Kaufvertrag geregelt sein. Und für die Fertigstellung Steps, für die einzelnen Bauabschnitte, muss sich der Bauträger verantwortlich zeigen. Das ist ein Business. Mhm. Aber da darf die Chance nicht aufhören, sondern wir müssen diese Bauabschnitte prüfen. Wir brauchen für maximale Investitionssicherheit einen Prüfprozess. Und du sitzt in Essen, ich sitze in München. Wir können keine Immobilie in Berlin, in Leipzig, selbst in Essen oder München bauüberwachen. Das funktioniert nicht.
Ja.
Und da ist es toll, wenn man ein baubegleitendes Qualitätscontrolling hat. Beispielsweise der TÜV übernimmt sowas, Bausachverständige. Mhm. Und wenn die 8 bis 12 Mal in der Bauphase auf die Baustelle gehen mit dem Klemmbrett, machen ein Protokoll über die Leistung, machen eine Fotostrecke, und dann hast du natürlich das, was du brauchst. Und dieses rundum, in Anführungszeichen, sorglos Paket, das ist bei mir inklusive.
Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Denkmalschutz. Also aus meiner beruflichen Laufbahn kenne ich halt äußeren Denkmalschutz, inneren Denkmalschutz. Mhm. Dann sind ja eigentlich aus meiner Sicht jetzt erstmal Immobilien mit dem maximalen Denkmalschutz für dich auch höchst interessant, oder?
Ja, genau. Das ist, wir vermitteln ausschließlich Immobilien, die ringsum denkmalgeschützt sind. Teilweise, wenn es große Areale sind mit parkähnlichen Anlagen, ist selbst der Garten noch steht unter Denkmalschutz. Das bedeutet, selbst hier musst du darauf achten. Wir haben vor mehreren Jahren in Berlin das Ludwig-Hoffmann-Quartier entwickelt mit einem Bauträger und haben da Wohnungen abverkauft. Und da steht selbst das Gartenareal unter Denkmalschutz, weil ja, es ist natürlich ein Blickfang, wenn man in so einem Areal wohnen darf. Das heißt, Denkmalschutz nicht nur innen oder außen, sondern innen und außen.
Okay. Ist denn dann die Innengestaltung an irgendwelche Vorgaben noch gekoppelt? Oder, weil ich meine, Denkmalschutz innen bedeutet ja auch, man hat eine Vorgabe, ne?
Ja, die hat man mindestens. Ja. Was noch erlaubt ist, dass wir die Decken aufmachen, die Böden aufmachen, die Wände aufmachen. Das ist notwendig, weil du findest dort Wasser, du findest dort Schädlinge, du findest Käfer, du findest Schwamm, du findest alles. Ja. Das wird alles ausgerottet, getrocknet, verarbeitet, dass es wieder clean ist. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber immer auch das Treppenhaus. Und das ist so das Denkmalamt-Lips, das Kind. Ja, und dann, dann machen die Menschen sich nämlich eine Freude und kratzen dir die 7. Tapete von unten im Treppenhaus frei und sagen, ach, so sah das 1900 mal aus und genau auf diese Weise stellst du das bitte wieder her. Dann musst du das auch machen. Dann wird genau die Tapete, der Wandanstrich gemacht, wie es die 7. Lage von 1900 erfordert. Gleichzeitig auch das Geländer oder die Treppe. Da musst du dich zu 100% an die Vorschriften des Denkmalamts halten. Sonst verlierst du genau für diese Einzelgewerke den Steuervorteil. Und jetzt abschließend, es ist wichtig, dass der Bauträger sich zu 100% auf Denkmalsanierungen konzentriert und fokussiert. Ja. Sonst wird es nichts.
Wie machst du das denn vertrieblich? Weil ich finde das schon schwierig, weil du hast ja auf der einen Seite nichts zum Ansehen, also zumindest die Ruine, die ja vorher gekauft werden muss.
Reicht es nicht.
Du brauchst die Vision, um denjenigen dahin zu führen. Aber wie gehst du da vertrieblich vor?
Ja, vertrieblich ist es so, die wenigsten, tatsächlich die allerwenigsten, vielleicht 1 bis 2 von 10, fahren noch in die Städte vor Ort und schauen sich ein Investment aktiv an. Viele agieren, wie wenn sie in eine BASF-Aktie oder in Adidas investieren. Da fahre ich auch nicht nach Ludwigshafen oder runter zu Adidas nach Herzogenaurach. Das machen die wenigsten. Wenn jemand hinfahren will, selbstverständlich, dann kriegt er professionelle Begleitung, auch mit dem Bauträger. Und dann darf er sich den Altbau anschauen. Und dann gibt es natürlich Visionen auf Papier. Papier ist still, Papier ist geduldig. Aber du siehst auf Papier, wie die Immobilie sich nach 18 Monaten in dieser Zeitkapsel zu 100% entwickeln wird. Du siehst, wie wird der Gang aussehen, wie sieht dein Bad aus. Du kannst in der Ausgestaltung teilweise mitreden. Du siehst, welche Deckenspots, welche LEDs werden eingebaut. Immer mit dem Ziel, dass der künftige Mieter bei Einzug und Auszug deine Wohnung so schön lässt, wie sie will. Also wir arbeiten mit Perspektiven auf Papier anhand von Exposés.
Ja. Wie organisierst du deinen Einkauf, also bezüglich der Objekte, die du anderen dann vermittelst?
Ja, das war die Krux und auch mein Vorteil rückwirkend die letzten 7 Jahre bis 2013. Dadurch, dass sich im Bankhaus der Euro, nennen wir es mal, getroffen hat, kamen oft Bauträger auf uns zu und sagte, wer begleitet das Thema bei euch? Und da ging halt immer der Marcel Keller ans Telefon. Und da konnte ich mir die letzten 7 Jahre ein großes Bauträgernetzwerk aufbauen. Und das wird natürlich immer mehr, weil man lernt sich kennen. Das ist einfach so, wenn man mal in einem Kreis, nenne ich es mal jetzt bewusst, von Bauträgern, Projektierern, Immobilienkoordinatoren drin hängt. Da, ja, man kennt sich einfach. Das klingt vielleicht salopp oder doof oder alltäglich, aber das ist so.
Also dann ist es aber so, dass du letztendlich von den Bauträgern angesprochen bist für den Vertrieb oder besorgst du denen vorher noch die Ruinen?
Ja, das ist schwierig, dadurch, dass ich immer mit Bauträgern arbeite, die fokussiert in einer Stadt sind. Beispielsweise nehmen wir Berlin oder Leipzig, wer auch immer. Ich suche mal dann einen Bauträger, der fokussiert in Leipzig jedes Jahr 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 Objekte macht, der den Markt kennt. Wichtig, einen harmonischen Kontakt zum Denkmalamt pflegt, das Finanzamt einen Ansprechpartner hat, wie kann was funktionieren und einfach weiß, wie in einer Stadt, bleiben wir bei Leipzig, wo man in dieser Stadt die Strippen ziehen muss. Denn auch da gibt es wieder Netzwerkthemen und wichtige Dinge zu beachten. Und deswegen hole ich mir immer einen Bauträger aus einer City. Das ist immer mein Fable.
Okay. Was würdest du denn anderen raten, die jetzt so ganz am Anfang stehen und mit dem Thema, ich sag mal so, schwanger sind und sagen, ich könnte mir vorstellen, eine Denkmalimmobilie mir anzuschaffen?
Ja, es gibt 2 Steps und wir können es ja auch 2 Qualifizierungspunkte nehmen. Hast du 20.000 bis 30.000 Euro Liquidität auf der hohen Kante, auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeld oder in Aktien investiert beispielsweise? Punkt 1, 20.000 bis 30.000 Euro für die Kaufnebenkosten. Und Punkt 2, wie ist dein Salär, wie ist dein Einkommen? Lohnt es sich, in eine Denkmalimmobilie zu investieren und hier den Steuerturbo uns noch rauszuholen? Weil investiert sind wir am selben Markt wie die, in Anführungszeichen, normalen Immobilienneubau oder Bestand. Mhm. Aber die Frage ist, gehe ich gezielt in die Denkmalschiene? Das heißt, wenn du ein zu versteuerndes Einkommen hast, das relativ hoch liegt, dann ist es eigentlich freiwillige Pflicht, in ein Denkmalinvestment Gedanken mal zu gehen.
Wenn man jetzt Interesse an dem Thema hat, wie kann man dich erreichen? Also wie kriegt man Kontakt zu dir?
Zum einen können wir telefonieren. Man findet mich über meine Homepage, über meine Webseite www.marcelkeller.com. Ich bin bei LinkedIn zu finden unter meinem Namen Marcel Keller. Hier schreibe ich auch dreimal die Woche, Dienstag, Donnerstag, Sonntag, einen Blogbeitrag. Ich mache auch einen Podcast, so wie du, Carsten, den Denkmalimmobilien-Podcast. Dann bringen wir dienstags raus und sonntags raus mit einer Folge. Also wer mich finden will, da gebe ich die Garantie, der findet mich auch. Wir haben uns auch gefunden.
Genau. Ja. Wir haben uns auch über den Podcast kennengelernt. Ne?
Ja, über deinen Immocast-Podcast.
Ich würde dich auch nochmal verlinken bei uns unten in den Shownotes, also so, dass man dich halt auch über den Podcast hier findet. Du hast aber auch, ich sag mal so, von deiner grundsätzlichen Ausbildung war ja auch nochmal so das Thema Schreiner, Architektur, da war ja auch nochmal was bei dir, ne?
Ja, jetzt, das hast du auch aus mir rausgekitzelt, ne? Im Vorgespräch. Ja, ich wollte als kleines Kind immer Schreiner werden. Unser Nachbar, der war Schreiner und es hat mir immer Spaß gemacht, aber ich bin handwerklich, nennen wir es so, es gibt handwerklich bessere und Architekt. Ich bin auch kein guter Maler, Zeichner. Ich bin Baujahr 79, da wurde noch gemalt und gezeichnet. Aber das Thema Finanzen und Investment, das hat mich schon immer interessiert und deswegen habe ich auch 2001 meine Grundausbildung, sagt man ja bei der Bundeswehr, in einer ortsansässigen Volksbank gemacht und da bin ich angekommen. Im Bereich Finanzen und Investment, da bin ich eher zu Hause wie wenn ich handwerklich aktiv werden muss. Ich mähe samstags meinen Rasen, da bin ich erfolgreich.
Ja, also ich glaube, mit dir hat man einfach einen guten Ansprechpartner zum Thema Denkmalimmobilien. Und ich denke einfach, wenn man sich mit dem Thema Immobilieninvestments auch auseinandersetzt, dann sollte das heute nicht fehlen. Also das Thema Denkmalimmobilien, weil es steuerlich einfach hochinteressant ist. Egal, ob man selber einzieht oder ob die Immobilie vermietet wird, es hat beiderlei Richtungen steuerliche Vorteile und das ist, glaube ich, auch ein bisschen einzigartig am Markt. Ich möchte mich jetzt erstmal bedanken, dass du dabei warst und für die Menschen da draußen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und Interesse haben, Immobilienmakler zu werden oder ihr Business auch nochmal zu verbessern, bieten wir ja unsere Ausbildung an. Die Ausbildung geht genau 3 Monate lang und du kannst dich unter der Adresse www.mein-makler.com/Ausbildung bei uns im Kontaktformular eintragen und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf. Und dann telefonieren wir und führen ein persönliches Strategiegespräch und gucken, wie du zu deinem Zielkurs kommst, quasi in die Immobilienbranche rein, um den schönsten Job der Welt zu machen. Marcel, wir arbeiten ja beide mit Immobilien. Ich glaube, da kann man immer sagen, das ist echt eine schöne Sache, Menschen dabei zu begleiten im Bereich Immobilien.
Da stimme ich dir zu 100%.
Also, viele Grüße nach München. Vielen Dank für deine Zeit und wir werden uns bestimmt irgendwann auch mal persönlich kennenlernen.
Ebenso. Dankeschön und bis bald, Carsten.
Bis bald, ne?
Tschüss. Ciao.